Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig auf eine neue Predigtreihe unterwegs mit Jesus. Und heute gehen wir mal so zu den Wurzeln, da wo Jesus herkam, und schauen uns mal an, wie das alles war und vor allen Dingen, wie das war für seine Mutter, die Maria. Ich möchte gerne den Predigttext verlesen aus Lukas Kapitel 1, Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria, Gottes Mädchen, so habe ich sie in diesem Predigttitel genannt. Ein außergewöhnliches Mädchen, eine außergewöhnliche Frau. Nein, nicht die Mutter Gottes, wird ja manchmal gesagt, die Mutter Gottes, weil Jesus ist Gott von Anfang an. Jesus war beteiligt in der Schöpfung, Jesus ist ohne Ursprung, er ist Gott, aber er kam eben auch als Mensch. Und sie war sehr wohl die Mutter des Menschen, Jesus, der hier in diese Welt kam. Eine bemerkenswerte, außergewöhnliche Frau. Ein paar Dinge sind mir beim Lesen dieses Textes aufgefallen, die mir lange nicht aufgefallen sind, weil man kennt diese Geschichte rund um Weihnachten so gut und hat es fast irgendwie auswendig im Ohr und dann übersieht man manchmal Sachen. Ich finde es schon auffällig, wie cool Maria das alles hinnimmt. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal einen Engel gesehen habt, der mit euch geredet hat und alles Mögliche angekündigt hat. Ich finde, dass sie das unfassbar cool hinnimmt. Ja, ich unterstelle mal etwas. Ich finde, Maria wirkt ziemlich vorbereitet in dieser Situation. Wir glauben ja oft Berufung, wenn Gott uns beruft zu etwas, wenn er etwas von uns möchte, das passiert so aus dem Nichts plötzlich. Der Heilige Geist wird auf dich kommen, heißt es hier. So habe ich mir auch immer Berufung vorgestellt. Gott nimmt sich einfach den, den er will, und der Geist Gottes kommt auf ihn und zack, hier ist so eine Berufung, so aus dem Nichts. Das kann vielleicht auch schon mal so sein, aber ich glaube, das ist nicht alles. Ich glaube, sehr oft ist es nicht so, sondern Gott bereitet die vor, die er berufen hat. Er bereitet sie vor und sie bereiten sich vor, vielleicht ahnend, dass Gott sie gebrauchen möchte. Es ist eine Kooperation zwischen Gott und den Menschen, sich vorzubereiten auf einen Dienst, auf eine Berufung, wenn Gott durch uns etwas tun möchte. Maria wirkt auf mich vorbereitet. Und ich sage euch auch warum. Ich habe keine Beweise, aber ich stehe heute vor euch mit ein paar starken Indizien, wie ich finde. Das Erste, was mich sehr überrascht, ist, Maria ist ein bibelfestes Mädchen. Maria kennt ihre Bibel, die Heilige Schrift, richtig, richtig gut. Und das ist sehr überraschend. Warum? Weil im Spätjudentum, da wurden die Jungs unterrichtet in der Tora und dann mit 12 oder 13 hatten sie Bar Mitzbah, wurden Söhne des Gesetzes, aber Mädchen wurden überhaupt nicht unterrichtet in der Tora. Frauen hatten überhaupt keinen Zugang zur Tora und zur Theologie. Es ist eine ziemlich frauenverachtende Zeit auch. Es gibt eine Stimme aus dieser Zeit etwas später, aber sie fasst diesen Zeitgeist ganz gut zusammen, diesen religiösen, nämlich der Rabbi Elitzer, bis heute berühmt für seine Worte. Er sollen die Worte der Tora verbrannt werden, als dass sie Frauen übergeben werden. Nicht sonderlich charmant. Ich bin froh, dass wir da einen Riesenschritt weiter sind. Und ich weiß nicht, wie Maria daran gekommen ist, aber Tatsache ist, bei ihrem Lobgesang, Sarah hat das vorhin vorgelesen, der Lobgesang der Maria, das ist gespickt mit alttestamentlichen Zitaten. Sie zitiert die Tora in ihrem Lobgesang die ganze Zeit oder irgendwelche Anspielungen zumindest auf Bibelstellen aus der Tora. Also Maria war ein bibelfestes Mädchen, die kannte sich in Gottes Wort richtig gut aus. Und wenn man sie dann so weiterverfolgt und wie alles weiterging rund um diese Weihnachtsgeschichte und die Menschwerdung Gottes, da merkt man, Maria war nicht nur eine Frau, die die Bibel gut kannte, die ihre Tora gut kannte, sondern sie meditierte darüber. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Als die Hirten kamen und sagten, was die Engel ihnen gesagt haben, ja, die Engel hatten ihnen einiges gesagt über Jesus und wer er war und was jetzt werden sollte. Dann kamen sie und erzählten das. Und dann heißt es, interessante Reaktion von Maria, Lukas 2, Vers 19. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Oh, wie sehr ich diese Redewendung liebe. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist für mich der schönste Ausdruck für das Wort Meditation. Etwas in meinem Herzen, ein Wort Gottes in meinem Herzen bewegen. Erst ab da hat sie das vorher nie gemacht. Ich meine, warum sollten wir das glauben? Was spricht dafür? Nein, ich glaube, dass sie geübt darin war, mit Gottes Wort umzugehen. Aber nicht nur es zu kennen, sondern in ihrem Herzen es zu bewegen. Manchmal wird ja gesagt, ach, früher, da kannten die Leute viel mehr auswendig, da ging man noch zum biblischen Unterricht in der Gemeinde oder zum Konfirmationsunterricht. Da musste noch 1. Korinther 13 und Psalm 23 und Teile der Bergpredigt mussten dann so auswendig gelernt werden. Ja, das ist sicherlich ganz gut. Und da könnten wir heute in dieser Zeit vielleicht noch mal hier und da einen neuen Anfang mit wagen, Gottes Wort auch auswendig zu können. Aber darum alleine geht es nicht. Du kannst auch einen Papagei nehmen und kannst ihm Bibelworte auswendig aufsagen lassen. Das ist ja nicht, wo die Kraft liegt. Sondern die Kraft liegt nicht allein im Bibelwissen, sondern in der Meditation. Sie bewegte es in ihrem Herzen. Wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen bewegen, da geschieht etwas. Das Wort an sich wird zum Wort an mich. Da entfaltet es seine Kraft, da spricht es hinein in mein Leben. Das Wort an sich, das ist Theologie, gute Theologie, das Wort Gottes, so wie es halt ist. Aber wenn es mein Herz berührt und mein Leben verändert, die Kraft entfaltet, dann geschieht da etwas ganz, ganz Wunderbares. Maria war ein bibelfestes Mädchen und Maria war ein Mädchen, das geübt war, zu meditieren, sich Gedanken zu machen. Ein weiteres Indiz, dass sie vorbereitet war für das, was hier passiert, ist, Maria war ganz offensichtlich eine geübte Anbeterin. Sarah hat ja gerade uns das Magnifikat, also den Lobgesang der Maria, vorgelesen als Teil unserer Anbetung. Und ich weiß nicht, warum wir glauben sollten, das war ihr erstes Mal, dass sie in Lobpreis und Anbetung ausgebrochen ist. Dass sie wunderschöne Worte gesagt hat, die Gott ehren und die Gott verherrlichen. Was spricht dafür, so spontan das auf einmal zu können? Nein, ich glaube, dass Maria eine geübte Anbeterin war, eine Anbeterin Gottes. Noch ein Indiz, und das finde ich, das grenzt an einen Beweis. Könnt ihr mal drüber nachdenken, ob man dieser Meinung sein dürfte. Maria hat einen erstaunlich geübten Umgang mit dem Heiligen und keine Angst vor Engeln. Und das sticht schon heraus, das ist sehr, sehr untypisch in der damaligen Zeit. Wenn ich das mal im Kontrast sehe, Zacharias war ja ein Priester, verheiratet mit der Elisabeth, um die ging es ja auch in diesem Text, das war eine Verwandte von Maria. Und Elisabeth war ja auch wie durch ein Wunder schwanger geworden. Zacharias und Elisabeth, beide viel zu alt, eigentlich unfruchtbar. Aber dann begegnet dem Zacharias, dem Priester im Tempel, ein Engel und sagt ihm, dass ihm doch noch ein Sohn geschenkt werden würde und dass das ein großer Mann Gottes werden würde und dass er den Messias ankündigen würde und seinen Weg bahnen würde. So, und jetzt sehe ich das mal so ein bisschen im Kontrast. Zacharias, also bei Maria reden wir über ein offiziell ungebildetes, junges Mädchen vom Dorf. Nicht viel Ahnung von nix. Bei Zacharias reden wir über einen Priester, ja, der im Allerheiligsten, der im Tempel den Dienst vollzieht. Und da lesen wir bei seiner Engelbegegnung in Lukas 1, Vers 12, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Auch in der Weihnachtsgeschichte, als die Hirten die Engel sehen, da überkam sie große Furcht, heißt es. Immer wieder bekommen die Leute richtig Angst, haben die Hose voll. Hey, hier passiert was ganz, ganz Heiliges. Hier offenbart sich Gott durch Engel. Das ist ja nichts Alltägliches. Im Alten Testament, im Buche Richter, da sehen wir, wie der Vater von Simson auch einem Engel begegnet, der ihm die ankündigt, dass er einen Sohn haben wird und dass Simson ein großer Mann Gottes werden würde und so weiter. Und da heißt es sogar in Richter 13, dass er zu seiner Frau sagt, jetzt müssen wir sterben. Wir haben Gott gesehen, wir haben einen Engel gesehen, jetzt müssen wir sterben. Also das ist ganz, ganz stark in diesem israelischen Glauben, in diesem hebräischen Glauben. Du hast einen Engel gesehen, das ist unfassbar heilig. Und die Leute haben dann richtig Angst. Und jetzt guck dir doch mal von der Perspektive her kommend nochmal die Reaktion von Maria an. Das ist, finde ich, überraschend. Hier der 28. Vers. Und der Engel kam zu ihr herein und sagt, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Sie erschrak über sein Wort. Hochinteressant. Ich habe mir das heute noch mal ein bisschen vom Grundtext her angeguckt und welche Worte hier im Griechischen benutzt werden. Hier ist das Wort diatarasso. Also Tarasso, das bedeutet schon, wird meistens übersetzt mit erschrecken und so weiter. Aber es kann auch bedeuten aufrühren, innerlich aufwühlen oder bewegt sein. Tarasso wird zum Beispiel auch benutzt in Johannes 5. Ja, da kam ein Engel und bewegte das Wasser. Ja, der erschreckte nicht das Wasser, sondern der bewegte das Wasser. Auch wieder dieses Wort Tarasso. Also Maria ist tief bewegt, ist tief ergriffen, ist aufgewühlt, ganz ohne Frage. Aber sie hat keine Angst vor dem Engel, sondern wenn du das hier liest, die Reaktion bezieht sich auf seinen Gruß. Sei gegrüßt, der Herr ist mit dir, gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort, nicht über den Engel. Sie erschrak über das, was er sagte. Es löste etwas in ihr aus, wie er sie grüßte, und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Also ich finde ungewöhnlich cool. Ihr Umgang wirkt geradezu geübt mit dem Heiligen. Sie wirkt vorbereitet. Das ist, was ich sagen möchte. Maria war ein geistliches Mädchen. Aber was ist das mit diesem Gruß? Sie ist bestürzt oder sie ist aufgewühlt und sie denkt jetzt darüber nach, was ist das für ein Gruß? Und das bringt mich zu meiner nächsten These. Maria, eine scharfsinnige Theologin. Nicht nur kennt sie Gottes Wort richtig gut, nicht nur meditiert sie darüber, sondern sie geht irgendwie damit um. So erlebe ich das zumindest hier. In der hebräischen Kultur sind Grüße bedeutsam, viel bedeutsamer als bei uns. Bei uns ist es ja auch so, dass manches so ein bisschen abflacht. Früher hat man ja wenigstens gesagt, guten Tag. Heute bist du ja froh, wenn du noch einen Tag kriegst. Oder ein Hi oder ein Hallo, so guten Tag, ich wünsche dir einen guten Tag. Da spricht man jemand anderem schon ein bisschen einen Segen zu. Was für eine schöne, positive Begrüßung. Ich wünsche dir einen guten Tag, einen guten Morgen. Im Hebräischen ist das noch viel mehr so. Und wenn man das mal studiert, wenn man mal so durch die Bibel guckt, wer wen wie begrüßt, da könntest du ein Buch drüber schreiben. Das ist immer geradezu oder sehr oft geradezu prophetisch. Denk mal an den Engel, der zu Gideon kommt und der sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und Gideon ist in einer Situation, wo er überhaupt nicht aussieht wie ein streitbarer Held. So diese Grüße, diese prophetischen Grüße, da wird einem etwas zugesprochen. Maria erschrickt nicht über den Engel, sondern über sein Wort und sie analysiert den Gruß. Und so wie ich das sehe mit dem Lobgesang der Maria, so bibelfest wie sie war, glaube ich, hat sie sofort angefangen zu scannen, wo kommt dieser Gruß her? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Übrigens, ganz kurze Zeit später geht Maria ja dann ihre Verwandte Elisabeth besuchen. Die beiden begrüßen sich und das Kind, also Johannes der Täufer, das hüpft im Bauch seiner Mutter von Elisabeth. Sie wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, heißt es dann. Und sie begrüßt die Maria interessanterweise mit den gleichen Worten wie der Engel. Gesegnet bist du unter den Frauen oder gesegnet bist du vor allen Frauen, könnte man genauso gut übersetzen. Genau der gleiche Gruß kommt unter der Einwirkung des Heiligen Geistes zustande, als Elisabeth die Maria begrüßt, wie auch beim Engel. Was ist denn das jetzt hier mit diesem Gruß, der die Maria so beschäftigt hat, dass sie einen Engel sieht und nur über diesen Gruß nachdenkt? Nun, es ist ein Zitat, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Richter. Wir finden das Zitat in Richter 5, Vers 24. Dort heißt es, gesegnet sei Jael vor allen Frauen, gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Dieser Vers hier, der stammt aus dem sogenannten Siegeslied der Deborah. Ich versuche das ganz kurz zu halten jetzt hier an dieser Stelle, sonst kommen wir vielleicht zu weit weg von unserem Text. Aber es geht um eine Zeit in Israel, wo das Volk Israel ganz, ganz böse unterdrückt wurde von seinen Feinden und von einem König, der hieß Jabin, der unterdrückte das israelische Volk. Und die Deborah war die Leiterin, die Richterin des Volkes. Es kam zu einer Schlacht, es kam zu einer militärischen Auseinandersetzung und Gott schenkte seinem Volk den Sieg. Sie besiegten eine Übermacht, sie besiegten eine Armee, die sie nie hätten gedacht, dass man sie besiegen kann, weil Gott auf ihrer Seite war. Ein riesiges Wunder. Dieses feindliche Heer von König Jabin hatte einen Heerführer, der hieß Sisera. Und Sisera sah, das läuft hier nicht gut mit der Schlacht, wir verlieren hier, egal wie sehr wir gegen Underdogs kämpfen. Und wie das halt so ist, er kriegt Angst und er geht stiften und er läuft weg und er rennt um sein Leben. Er kommt zu einem Zelt und das ist das Zelt von einer Frau namens Jael. Und irgendwie vertraut er ihr, wenn ihr das mal nachlesen wollt, da gibt es auch Gründe, aber er vertraut ihr, ich mache es mal hier kurz, und sie lädt ihn ein in sein Zelt und sie weiß ganz genau, das ist einer der bösesten und übelsten Feinde unseres Volkes. Der hat uns ganz, ganz viel Schlimmes angetan. Und sie sagt, komm, ich beschütze dich vor denen, ich verstecke dich vor denen, die dich verfolgen. Sie holt ihn in das Zelt und dann wird es jetzt ein bisschen krass. Dann lesen wir auch noch in diesem Siegeslied der Deborah, Kapitel 5, 26, dort heißt es, doch dann ergriff sie einen spitzen Zeltpflock und mit der rechten packte sie den Hammer. Dann schlug sie zu, zermalmte ihm den Schädel, durchbohrte seine Schläfe mit dem Pflock. Autsch. Ja. Also sie tötet diesen Mann, diesen Feind Gottes und diesen Feind ihres Volkes mit diesem Pflock. Und die Deborah schreibt später dieses Siegeslied, diesen Dank an Gott und erwähnt diese Frau mit den Worten, gesegnet sei Jael vor allen Frauen und mit ganz viel Anerkennung und Wertschätzung, dass sie das getan hat. Was hat das denn jetzt bitte schön mit Maria zu tun? Naja, es ist schon interessant. Der Engel benutzt diesen gleichen Gruß aus Richter 5, Vers 24. Und um zu verstehen, warum es so sein könnte, muss ich mir noch mal mit euch zu einem anderen historischen Setting, noch viel weiter zurück, nämlich in den Garten Eden. Der Mensch ist in Sünde gefallen, abgefallen von Gott, muss raus aus dem Garten Eden, er ist getrennt von Gott. Es sieht alles nicht sonderlich gut aus. Diese Liebesbeziehung, Gott, Mensch, alles steht in Frage. Alles ist durch die Sünde und die Rebellion des Menschen und weil er auf diese fiese Schlange gehört hat, auf den Teufel gehört hat, alles steht jetzt in Frage. Und Gott macht dann verschiedene Ankündigungen. Er sagt etwas zum Mann, er sagt etwas zur Frau, aber er sagt auch etwas zu dieser Schlange. Er sagt etwas zu diesem Teufel. Und zwar sagt er, 1. Mose 3, Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist die erste messianische Verheißung im Alten Testament. Da wusste Gott schon, dass er Jesus senden würde und dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten würde, dass er den Feind besiegen würde für uns. Und dass der Feind ihm die Füße zermalmen würde am Kreuz von Golgatha, wo die Nägel durch seine Füße gehen. Hier ist die erste messianische Verheißung schon im 1. Mose und im 3. Kapitel. So, Jaels Zeltpflock war also nichts anderes als ein Bild auf Jesus, ja, weil Jael mit diesem Zeltflock, quasi diesem Feind, diesem bösen Sisera, der diesem Bild dann der Teufel ist, den Kopf zermalmt hat. Und diesen Gruß wählt der Gabriel und Maria ist zutiefst bewegt. Jesus ist der Same der Frau. Was für eine Redewendung, der Same der Frau. Ich bin ja bei aller Offenheit für viele Erkenntnisse und auch viele Dinge mal in Frage zu stellen. Ich bleibe ein großer Verfechter der Jungfrauengeburt und kann mir ein Evangelium ohne gar nicht vorstellen und würde es niemals verkünden mögen. Jesus ist der Same der Frau. Da hatte Josef nichts mit zu tun. Ich glaube, dass Gott selbst durch die Maria auf diese Erde gekommen ist. Er ist der Same der Frau und er ist der, der der Schlange den Kopf zermalmt. Und dann versteht man, warum die Maria außer sich war und sagt, was ist denn das für ein Gruß? Was hat denn jetzt meine Berufung, das, was Gott von mir will, was hat denn das mit der Jael zu tun? Und ich glaube, dass Maria das sehr wohl verstanden hat. Maria war ein geistliches Mädchen. Maria war eine scharfsinnige Theologin und sie war, ja, ich finde das hochinteressant, was wir hier über sie erfahren. Ich habe am Anfang gesagt, sie wirkt irgendwie vorbereitet in all diesen Sachen. Sie wirkt irgendwie vorbereitet und gar nicht so sehr überrascht. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Maria war ein vorbereitetes Gefäß. Sie hört sich das alles an und dann sagt sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria erkennt ihre Berufung, versteht, was Gott von ihr will und ist bereit. Ich bin die Magd des Herrn. Ich gehe diesen Weg mit dir. Ich sage ja zu meiner Berufung, die du auf mich gelegt hast. Sie sagt bewusst ja. Das klingt für mich nicht nach Resignation. Und es klingt für mich nicht danach, als wäre sie einfach so willkürlich wie von Gott vergewaltigt. Gott sucht sich halt irgendein junges Ding, irgendein junges Mädchen da auf dem Dorf und er braucht ja irgendeinen, damit sein Sohn kommen kann. Nein, Maria war ein vorbereitetes Gefäß. Das möchte ich sagen. Sie war zutiefst vorbereitet und sie sagt ja zu der Berufung und zum Weg Gottes mit ihr. Ihr Lieben, was für ein Gedanke. Gott legt die Zukunft der Menschheit in die Hand eines vorbereiteten Teenagers. Gott legt die Zukunft der Menschheit in die Hand eines vorbereiteten Teenagers. Maria war, so sagt man, maximal 16 und kann aber auch so um die 13 gewesen sein. Irgendwas zwischen 13 und 16. Ein geistliches Mädchen, die vorbereitet war. Das kam nicht überraschend. In einigen Wochen, jetzt in unserer Predigtreihe unterwegs mit Jesus, werden wir über den 12-jährigen Jesus im Tempel reden. Und ihr kennt ja, oder einige von euch kennen bestimmt diese Geschichte, wie er den Gelehrten Fragen stellt. Und dann heißt es, die waren außer sich über diesen jungen Kerl mit 12 Jahren. Die waren außer sich über sein Wissen. Was glaubt ihr wohl, wo das herkam? Vielleicht, weil er eine Mama hatte, die von Gott wirklich ausgesucht und vorbereitet war für dieses große Unternehmen, dieses große Abenteuer. Gott wird Mensch, um die Menschheit zu retten. Lass mich mit Folgendem schließen. Paulus sagt etwas in einem völlig anderen Zusammenhang und trotzdem finde ich das bedeutsam für uns in diesem Zusammenhang. Das, was Paulus hier sagt, da geht es um Irrlehrer und wie so oft im Neuen Testament muss er Irrlehrer korrigieren und Leute, die da Sachen lehren, die der Gemeinde überhaupt nicht gut tun. Und dann sagt er etwas in 2. Timotheus 2, die Verse 20 bis 21 und damit schließe ich. Er sagt, in einem großen Haushalt gibt es eben nicht nur Gefäße aus Gold und Silber, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt, die anderen dienen als Behälter für den Abfall. Wer sich von solchen Lehren fern und rein hält, wird ein Gefäß zum ehrenvollen Gebrauch, ein heiliges Gefäß dem Hausherrn von Nutzen und fähig zu jeder guten Tat. Also Paulus hat gerade noch mal gesprochen von einer giftigen, toxischen Lehre, die die Gemeinde kaputt macht. Und er sagt jetzt hier, wer sich von solchen Lehren fernhält und wer sich reinhält, und da könnte man jetzt alle möglichen anderen Dinge außer Irrlehre noch sagen, Egoismus zum Beispiel. Wer sich reinhält von Egoismus und immer wieder sein Herz vor Gott prüft und sagt, Gott, ich möchte mit meinem Leben das, was du gerne möchtest. Ich glaube, dass Selbstverwirklichung und Gehorsam Gott gegenüber in überhaupt keinem Widerspruch stehen, sondern ich glaube, wenn wir wirklich erkennen, was Gott möchte, dann wollen wir seinen Weg gehen, sind wir doch dafür geschaffen. Und das ist die Selbstverwirklichung im besten Sinne. Aber manchmal sind wir vielleicht auch fehlgeprägt und fehlgeleitet und da ist so ein Egoismus. Wenn wir uns reinigen lassen von diesem Egoismus oder von Zeitverschwendung, vielleicht gibt es manchmal Dinge im Leben, die uns daran hindern, unserer Berufung zu folgen. Das, was Gott auf unser Leben gelegt hat, weil unser Leben so voll ist mit Hobbys und Sachen, die alle keine Sünde sind, keine Panik. Die alle in sich schon okay sind, aber die unser Leben einfach so unfassbar mit Ballast füllen. Wenn wir uns von solchen reinigen, reinigen durch das Wort Gottes, reinigen durch Gemeinschaft miteinander mit Gott, reinigen durch Gebet, dann passiert Folgendes. Paulus sagt, dann werden wir ein Gefäß zur Ehre. Was für ein Bild. Er sagt, in einem großen Haushalt, da gibt es nicht nur das tolle Porzellan. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch habt, aber früher war das ja oft so in den Schränken, da gab es so das Porzellan für jeden Tag und dann gab es das Porzellan, wenn Besuch kam. Das war dann so das ganz besondere Besteck, das ganz besondere Porzellan. Paulus sagt, in jedem Haushalt gibt es so das ganz besondere Porzellan, ganz besondere Gefäße, die sind dann eben aus Gold und Silber. Und dann gibt es so andere Dinge, die sind aus Holz oder Ton. Das ist dann der Abfalleimer oder vielleicht auch der Nachttopf oder andere Dinge, die nicht so wichtig sind, eben aus Holz oder Ton. Und Paulus sagt, wenn wir uns reinigen, dann werden wir ein Gefäß sein, ein edles Gefäß sein. Dann kann Gott mit uns ganz, ganz großartige Sachen machen. Und das erkenne ich hier in der Maria, ein vorbereitetes Gefäß. Ein Mädchen, die sich mit Gottes Wort beschäftigt hat, die Gott ernst nimmt, eine Anbeterin, eine Theologin. Und in diesem jungen Alter schon. Und sie geht mit Gott diesen Weg. Und deswegen meine Frage am Ende dieser Predigt. Welche Absichten verfolgt Gott mit dir? Weißt du das? Hast du vielleicht angefangen zu glauben, ach, weißt du, ich bin so das 0815-Schaf in der Gemeinde. Ich bin so einfach so ein Christ. Ich komme halt in den Gottesdienst, höre mir das alles an und freue mich und singe ein bisschen mit, tut mir gut. Ja, das ist alles okay. Aber darf ich dir nochmal sagen, dass es auch eine Berufung auf deinem Leben gibt? Darf ich dir sagen, dass jede Frau eine Maria ist und jeder Mann ein Marius? Dass wir alle eine Berufung haben. Das mag weniger spektakulär sein, aber das hat zu tun mit deinen Begabungen, das hat zu tun damit, wie Gott dich gemacht hat. Er hat dich aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Und wenn Leute ihre Berufung verpassen, dann ist es nicht, dass Gott irgendwie nicht aus dem Quark kommt. Dass man sagt, ja, er weiß ja, wo ich wohne. Er könnte ja einfach mal den Engel schicken und sagen, so, du machst jetzt das und das. Nein, nein, er kommt zu den Vorbereiteten. Das ist, was ich hier sehe und was ich hier erlebe in diesem Text. Er kommt zu dem Vorbereiteten. Und ich möchte uns ganz doll Mut machen, gerade in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit von Maria zu lernen. Und heute einfach vielleicht dafür zu beten, jetzt in diesem Gottesdienst, welche Absicht verfolgt Gott mit dir? Und ihm einfach nochmal von Herzen zu danken, dass unser Leben kein Zufall ist. Alles das, was in deinem Leben ist, ist kein Zufall. Gott bereitet dich vor. Lass uns kooperieren und auch vorbereiten. Bereite dich vor, reinigen wir uns, stellen wir uns ihm zur Verfügung, damit so wie bei Maria Gott in unserem Leben das tun kann, was er gerne tun möchte. Und dann werden wir Abenteuer erleben. Dann werden wir tolle Dinge erleben mit Gott, die er vorbereitet hat. Und das wollen wir auf gar keinen Fall verpassen. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Geliebter Vater im Himmel, deine Weisheit, die ist so groß. Und die Art und Weise, wie du mit uns Menschen umgehst, die ist so einfühlsam, die ist so großartig, die ist so vorbildlich. Danke, Herr, dass du dich nicht einfach eines jungen Mädchens bedient hast und gesagt hast, so, ist jetzt dein Schicksal, ist jetzt dein Weg, sondern dass du in Maria ein Fest vorbereitet hast, die von Herzen gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn und die mit dir kooperiert hat. Herr, das möchte ich auch für mein Leben, immer mehr und immer wieder neu. Herr, da will ich auch Reinigungsprozesse zulassen, wo mein Leben vielleicht gefüllt ist mit Dingen, die vielleicht an sich nicht schlecht sind, aber so viel Platz und so viel Kraft und so vieles kosten. Herr, ich möchte, dass all das, was du vorbereitet hast für mich, dass das zum Tragen kommt in meinem Leben. Und jeder Einzelne von uns betet in seinem Herzen: Herr, ich möchte so gerne, dass deine Pläne durch mich verwirklicht werden. Lass uns dieses Wort mitnehmen, Herr. Lass uns dein Wort betrachten, lass uns meditieren und lass uns ein spannendes Leben haben, immer mit dem Blick auf dich. Was hast du vor und was möchtest du durch uns tun? Danke, Herr, dass das Leben mit dir nicht langweilig ist. Amen.